Jochen, ich hole mir jetzt gerade noch was zu trinken. Ne? Ich hole mir gerade noch ein Bier. Ist das okay?
Michael, ich habe dich dreimal. Ganz kurz, ich bin ja gleich wieder da. Jo, alles klar. Gut, wir werden wir auf Michael warten, sagen wir mal ganz kurz, dass wir auf Tour gehen und uns sehr freuen würden, wenn ihr kommt. Wir werden dort live von unseren Erfahrungen berichten, alte Bilder von uns zeigen und erklären, warum man auf Reisen gehen muss und mit euch darüber diskutieren und sehr viele schöne Sachen erleben. Wir spielen an verschiedenen Orten, nämlich am 10.11. in Köln, am 25.11. in Frankfurt, am 26.11. in München, am 27.11. in Berlin, am 28.11. in Hamburg und am 3.12. treten wir in Dortmund auf. Es wäre sehr schön, euch zu sehen. Wir würden uns sehr freuen. Jetzt kommt bestimmt gleich der Michi mit seinem Bierchen und wir fangen einfach mal an.
Reisen, Reisen. Der Podcast mit Jochen Schliemann und Michael Dietz.
Cheers zu Reisen, Reisen, der Podcast mit Jochen Schliemann.
Das war jetzt aber echt ziemlich dünn, ne?
Ich musste jetzt mal so einen Schluck trinken.
So ein International Einstieg, dann noch ein Schlückchen trinken.
Ja, du da, ist gut. Ja, gut. Ja, wir sind angekommen. Schön, dass ihr da seid. Wir hoffen, es geht euch gut. Und bevor wir nach Myanmar starten, das Land, in das ich nicht reingekommen bin, Jochen Schliemann aber schon, diese Spannung, dass du rein durftest und sie mich an der Grenze zurückgeschickt haben.
Denk mal drüber nach.
Werden wir nochmal drüber sprechen.
Ja.
Aber bevor es losgeht, nochmal vielen Dank wie immer an euch da draußen, die ihr uns über Facebook und Instagram schreibt, zum Beispiel Alexandra, die bezieht sich auf unsere Schweden-Folge.
Ach.
Und in der Schweden-Folge, da waren wir uns kurz unsicher, ob dieses Hygge, dieses gemütliche Leben,
ja,
ob das wirklich schwedisch ist, skandinavisch. Und Alexandra kennt sich da aus, die ist nämlich viel in Skandinavien offenbar unterwegs. Sie schreibt, hey ihr zwei, ich habe die Tage eure Schwedenfolge gehört und dachte mir, zum Thema Hygge muss ich euch doch nochmal schreiben. Hygge ist dänisch.
Ach was.
Also nicht schwedisch, sondern dänisch.
Okay.
Und beschreibt einen Lebensstil, kurz gefasst gemütlich, Kerzen, Kuchen,
oh,
Zeit mit Familie und Freunden,
oh,
und Wertschätzung der kleinen alltäglichen Dinge. Dann gibt es noch das schwedische Fika. Fika, Jochen.
Okay.
Ne? Also ich, Fika.
Es war jetzt schwer, nichts zu sagen.
Ja, ich weiß, deshalb habe ich es angesprochen.
Ja.
Fika, das ist quasi eure vierte Mahlzeit.
Okay. Ne?
Also so kurze, bewusste Kaffeepausen zum Genuss, auch mit Freunden und Kollegen. Da sieht man mal, Alexandra ist eine treue Hörerin, die weiß, dass wir die vierte Mahlzeit, beziehungsweise du die vierte Mahlzeit ausgerufen hast,
ja,
die ich in meinen Sprachgebrauch hier mit aufgenommen habe. Also vierte Mahlzeit ist Kaffee und Kuchen.
Ja.
Und pass auf, und last but not least, schreibt Alexandra, gibt es noch das schwedische Lagom. Ich habe es bestimmt falsch ausgesprochen. Auch eine Art Lebensstil, der in etwa besagt, von allem die richtige Menge, kein spärliches Mahl, aber auch kein zu üppiges. Gut gesalzen, aber weder zu viel noch zu wenig. Eben genau das richtige Mittelmaß. Und es gibt für jede Lebenslage nicht nur, das gilt für jede Lebenslage, nicht nur fürs Essen. Liebe Grüße, Alexandra. Vielen Dank. Freut uns. Also es freut uns auch, wenn ihr uns genau zuhört und wenn ihr irgendwas merkt, sodass wir da vielleicht nicht ganz ganz genau wussten, über was wir sprechen und uns da ein bisschen helft.
Hilft. Ja, wir sind ja auch noch Menschen.
Ne? Helft, das hilft. Ich muss noch einen Schluck mehr von dem Bier
trinken.
Trink
noch mal was, Michael. Hm. Vielleicht wird das dann alles ein bisschen flüssiger.
Dass die Sätze besser kommen. Ich habe noch was. Das finden wir ja auch immer ganz toll, wenn ihr uns in euren Stories erwähnt. Und wir teilen das ja auch, wenn wir es sehen, auch immer. Ja. Da schreibt uns Miriam, ich höre sehr gerne Hörbuch. Heute habe ich das erste Mal einen Podcast gehört und fand das genial. Mein Podcast war von Reisen, Reisen, der Podcast. Und es war über Schottland. Perfekt zum Schottland-Fernweh zu bekämpfen. Vielen Dank, Miriam.
Das ist doch schön.
Und ich teile das in unserer Story auf Instagram. Also wenn ihr uns da erwähnt, dann teilen wir das total gerne. Machen wir so ein Herzchen dazu, weil wir so Herzchen-Typen
sind. Ja, einfach um was Menschliches auch mit
einfließen. Ja, es menschelt bei uns auch ganz schön.
Du bist so ein herzlicher Typ.
Ja, vielen, vielen Dank für die vielen Nachrichten und die vielen Kommentare und die ganzen Likes auf Instagram und dass ihr uns da folgt und auch auf Spotify und Facebook. Dankeschön. So, genug gelabert.
Ja, Michael, das
also
war's.
Ich zumindest, ich bin raus, ja, weil ich durfte ja nicht rein. Ja, da sind wir wieder. Ja. Myanmar, es ist so eins meiner traumatischsten Erlebnisse in meinem Reiseleben, ist Myanmar. Darf ich es kurz erzählen, bevor du die blühenden Landschaften erzählst?
Lass es raus, Michael.
Ich wollte 2007, da war ich in Thailand unterwegs mit Rucksack und hatte irgendwie noch eine Woche und dachte, ah, Myanmar. Da will ich schon so ein paar Jahre hin und es war da aber immer ja ein bisschen schwieriges Land, weil so ein bisschen abgeschottet war, eine Militärjunta herrschte dort. Ja. Und ich bin aber ganz mutig dann in Bangkok ins Konsulat und hatte tatsächlich, da muss man so ein bisschen anstehen und dann ist man morgens hin, hat seine Bewerbung abgegeben und abends hat man dann so ein Visa bekommen. Und weil ich es günstig wollte und ein bisschen abenteuerlastig haben wollte, bin ich mit dem Bus von Bangkok an die Grenze nach Myanmar.
Ja, da hast du aber, da kommst du auch mal zum Lesen.
Genau, schaut euch das mal auf der Karte an. Und das sind, die haben jetzt keine Autobahn. Ne?
Nee.
Also ich glaube, an dem Bus hat schon irgendwie 22 Stunden dran gestanden.
Ja.
Einfache Fahrt, es war ungefähr auch so lang. Und dann kam es, ich kam dort an und haben die Grenze zugemacht. Also diese Militärjunta.
Als sie dich gesehen haben. Oder?
Als sie mich gesehen haben von weitem, ich bin ja sehr groß und man sieht mich ja so zwei, drei Kilometer entfernt. Ja. Shutdown.
Ja.
Alles zu, alles runter. Dietz, du kommst ja nicht rein.
Ja.
Das Ding war, da gab es damals 2007 einen Aufstand der Mönche gegen, gegen die Militärjunta. Und da haben die ja einfach mal dann auch nicht mehr jeden reingelassen. Und weil ich bei dem Visum damals in Bangkok auch Journalist angegeben habe, haben sie mich dann direkt wieder zurückgeschickt. Was ja heißt, ich bin wieder in diesen Bus eingestiegen.
Und bist wieder zurückgefahren.
Ich bin wieder nach Bangkok
gefahren. Da konntest du das Buch gleich nochmal lesen.
So, und deshalb habe ich so ein Myanmar-Trauma und die Gelegenheit hat sich halt, man ist ja jetzt nicht jeden Tag da unten, wie du als Geograf sagen würdest, in Südostasien. Sorry, nee, der liegt gut. Immer so auf der Hand. Das ist für mich so ein Elfer, den ich ganz leicht reinmachen kann. Auch wenn ich dich und die Hörer nerv. Mir macht es Spaß. Und manchmal,
das ist ja am wichtigsten,
Michael. Das ist ja am wichtigsten für alle, also vor allem für mich. Und deshalb ist das so ein bisschen mein Myanmar-Ding. Ich will da auch irgendwann mal hin. Aber ich bin ganz froh, dass du es geschafft hast, dass du mal da warst. Und wir ja auch Freunde, Bekannte haben, die vor kurzem da waren und uns nochmal ganz viel erzählt haben, das nochmal abgedatet haben.
Ja.
Und ich bin sehr gespannt auf das, was du uns heute über Myanmar erzählst.
Ja, das kannst du auch sein, glaube ich. Jetzt gar nicht mal wegen mir, sondern weil es einfach ein tolles Land ist. Also so wie du mich gerade ein bisschen gepiesackt hast, denke ich, bin ich relativ entspannt, weil ich tue dir jetzt einfach nur 40 bis 15 Minuten weh, weil du nicht reingekommen bist damals.
Nein, aber, ich sehe das ja anders.
Ja, musst du ja. Ja, aber es ist tatsächlich, es wundert mich tatsächlich nicht so, dich hat es ja wahrscheinlich auch nicht sonderlich gewundert, dass das damals passiert ist, dass du dann letztendlich reingekommen bist, weil Myanmar einfach mindestens zu dem Zeitpunkt noch ein Land war und jetzt eigentlich auch immer noch ist, bei dem es nicht so... nicht so ist, dass es jetzt 240 verschiedene Grenzübergänge gibt, gerade über Land, also die geöffnet sind. Es gibt, glaube ich, aktuell so drei oder so.
Also es gibt zwei aus Thailand. Das
genau, weiß ich. Und oft so, also Richtung, und das ändert sich ja auch permanent. Also genau das, was du gesagt hast, das ist immer noch nicht total klar, welcher wann offen hat. Also es gibt einen im Süden, es gibt einen in der Mitte, wie ich so sagen würde, es geht einen weiter im Norden. Gerade nach Indien hin wird es dann wieder schwieriger und so. Also nochmal kurz zur Einordnung, Myanmar liegt zwischen, also wenn ihr euch einfach so vorstellt, Thailand und Indien, ne? Also Indien ist ja der große Zacken da so.
Ich sage ja, wir sind super Geografen.
Südostasien
ist der große Zacken, da haben wir Indien auch nicht gehört. Stiefel Italien, okay, aber der große Zacken.
Ja, mein Gott, nochmal. Ich versuche hier nur auf deine Ebene zu begeben, um das irgendwie halbwegs griffig zu gestalten.
Ich nehme mal ein Stück von dem köstlichen Hopfen.
Ja, genau. Also ganz einfach, Thailand ist im Osten und Indien ist im Westen. Und im Norden ist China. Da grenzt Laos und du grenzt da auch noch an. Aber das sind so die drei großen Sachen, zwischen denen letztlich Myanmar eingekeilt sozusagen ist. Mit einer sehr langen Küste, die noch sehr lange runtergeht und parallel zu Thailand noch verläuft. So. Und über Land kann man da hin, aber es ist halt manchmal noch ein bisschen wackelig, weil so ein Grenzübergang auch mal schließt oder so. Du kannst inzwischen auch an verschiedene Orte fliegen in dem Land und mit dem Visum ist es inzwischen auch leichter geworden. Mhm. Das heißt, du kannst jetzt elektronischen Visum beantragen. Das geht dann auch relativ schnell. Das ist unkompliziert. Wie oft in Südostasien zahlst du, ich sag's immer, zahlst du Eintritt, ist natürlich nicht genauso zu verstehen. Aber in Asien zahlst du oft Visumsgebühren in Südostasien, um irgendwas zu
fast überall, ne? Wenn man Flughafengebühren, so, das ist immer so Eintrittsgehälter.
Irgendwie so Usos. Das ist tatsächlich nicht überall so auf der Welt, ne? Ja. Da ist es so, wollen wir uns aber nicht zu lange mit Formalitäten aufhalten. Diese Schwierigkeit, in das Land reinzukommen, beziehungsweise, dass dieses Land nicht komplett offen ist und natürlich auch eine schwierige Vergangenheit hat, führt halt dazu und führt dazu, dass das Land einfach hochgradig spannend auch ist. Man muss da mal aufpassen. Wir können auch gerne noch ein bisschen darüber reden, so sollte man in so ein Land fahren oder nicht. Denn dieses Land hat einfach sehr lange unter Militärdiktatur gestanden. Das ist jetzt auch immer noch nicht vorbei. Es hat sich teilweise gebessert. Es gab jetzt auch die ersten demokratischen Wahlen dort vor einiger Zeit.
Aber das Militär hat immer noch viel Einfluss.
Genau, also es ist definitiv viel Einfluss. Also es ist alles andere als frei, das Land und die Leute da. Und es gibt immer auch noch Gebiete, in die man nicht reisen sollte, beziehungsweise manchmal auch gar nicht darf. Das war auch gar nicht zu der, das war zum Beispiel auch in der Zeit, so als ich da war. Ich habe mich damals, um das kurz noch zu sagen, dafür entschieden, dahin zu fahren. Das ist jetzt wohlgemerkt ziemlich lange her, aber man muss dazu sagen, ich habe mich halt mit Freunden, die da jetzt gerade nochmal waren, nochmal geupdatet. Also die Grundgeschichte des Landes bleibt natürlich dasselbe und auch die Sehenswürdigkeiten, aber ich will euch jetzt hier nicht Sachen erzählen, die zu alt sind oder so. Das machen wir jetzt bei, wir haben ja nicht alle unsere Ziele, von denen wir erzählen, in den letzten 2 Monaten bereist. Das
wäre immer, schön, aber es ist einfach nicht machbar. Das ist
definitiv nicht der Fall, so fühle ich mich auch nicht.
Aber wenn wir sowas haben, wo wir länger nicht waren, reden wir mit Freunden, Bekannten oder Leuten, die halt da waren, daten uns nochmal ab und recherchieren dann noch ein bisschen. Und habe ich ja eben auch schon gesagt, du hast einen Kumpel, der gerade da war, der Tillmann, ich auch, genau. Ja. Hallo Jochen, anderer Jochen.
Jochen und Tillmann, unsere Freunde, mit denen haben wir halt ein bisschen geschnackt und haben uns ein bisschen abgedatet. Was ich dazu sagen wollte war, ich habe mich damals dafür entschieden, dahin zu fahren, obwohl die Umstände schwierig sind. Und obwohl ich natürlich damit auch eine Regierung natürlich mindestens bei diesen Gebühren für dieses Visum oder halt damals musste ich sogar noch ein bisschen Geld zahlen, als ich am Flughafen ankam und so, unterstütze, die natürlich den Leuten definitiv nichts Gutes tut, die sehr schlechte Seiten hat, Punkt. Was man natürlich trotzdem macht bei so einer Reise, spätestens wenn man so reist wie wir, nämlich halt nicht mit staatlichen Tourismusunternehmen, soweit sie das vermeiden lässt, sondern halt einfach privat und wirklich normal auf die Leute zugeht, auf der Straße, da was zu essen kauft, mit denen versucht zu reden, in Kontakt kommt, den Bootsfahrer nehmen, der jetzt nicht da mit einer Uniform steht oder nichts gegen Leute mit Uniform, aber halt irgendwie einen Menschen, der einen Alltag lebt dafür. Du kommst an die Leute ran. Ich habe selten Menschen erlebt, die sich so gefreut haben, mich zu sehen. Also da muss
Michael. Ich sage jetzt einfach nichts.
Ja, genau, lassen wir einfach mal so stehen. Ja. Ne? Also die sich so freuen, dass ich da bin, die, dass ich Interesse zeige und ich wurde so oft, und das haben mir auch die Freunde, mit denen ich geredet habe, auch bestätigt, irgendwie, die das aktualisiert haben, wir haben alle das selber erlebt, dass du immer wieder in Situationen reingezogen bist, wo Leute einfach dir zeigen wollen, wie sie leben, was sie tun, die an einem entwicklungstechnisch einem ganz anderen Punkt sind. Also wir reden hier von Holzhandwerk, wir reden hier von Erdnussöl, wirklich mit Vieh, das irgendwie eine Pumpe, also halt irgendwelche Holzpumpen halt zieht, wo aus Öl, aus Erdnüssen rausgeht, also ganz banalste mechanische Wege, Sachen zu produzieren. Die sind an einem ganz anderen Punkt der Entwicklung dieses Land als wir.
Und hatten halt auch über Jahrzehnte, ganze Familien hatten keinen Kontakt nach außen.
Ja.
Und ich glaube, das Spannende ist natürlich da, dass du dann diese Leute da, die immer noch teilweise halt so in diesen Hütten leben und dieses Handwerk, diesen Berufen nachgehen. Auf der anderen Seite natürlich jetzt auch alle irgendwie Fernseher haben und sich DVDs ausleihen, streamen und so und natürlich in die Welt nach außen gucken. Aber wenn dann so jemand wie du kommst, dann auf einmal einen Kontakt in diese Welt haben.
Ja, und da bist du halt genau auf dieser Ebene unterwegs, dass du einerseits halt im Land bist, dessen System du definitiv nicht gut findest, du bist dabei an Leuten, triffst Menschen, die sich, bei denen es einfach mir sehr viel bringt und denen vielleicht auch ein bisschen, dass ich sie treffe, ich kann da ein bisschen was auch tun sozusagen, dass es denen ein bisschen besser geht sozusagen, einfach bei denen kaufen oder
du lässt was da und genau. Das ist auf der einen Seite, ist es, wenn du bei den richtigen Leuten kaufst, ist es Geld, aber du lässt natürlich auch einen Einblick in die Welt da, also du bringst ja was mit, wo du herkommst.
Ja.
Und das ist ja beim Reisen auch schön, wenn man was da lassen kann im Land, außer nicht nur Geld, meine ich damit.
Ja, und da kommen wir tatsächlich zu Sachen noch, die ganz konkret wirklich, das war, ich habe da was gelassen sozusagen und das waren wirklich absurde Momente. Kurz zur Einordnung. Ich war im Jahr 2003 da, also es ist wirklich länger her. Und das macht es in dem Fall, wie gesagt, wir haben es geupdatet, aber in dem Sinne nochmal interessanter, weil damals natürlich dieses Land noch nicht annähernd so weit war, wie es jetzt ist. Also Myanmar ist jetzt am Punkt, wo man sagen kann, es ist immer noch viel spannender, ich dachte jetzt einfach mal das Wort, das ist jetzt relativ pauschal, relativ viel spannender als jetzt Thailand oder so, weil Thailand natürlich touristisch sehr erschlossen ist und ein tolles Land ist. Aber Myanmar ist an einer Entwicklungsstufe, der Tourismus ist noch nicht so im Mainstream angekommen, es gibt noch viele unentdeckte Ecken, es kann noch mehr passieren, aber du kannst auch mal öfter mal irgendwie so Wege gehen, die noch keiner gegangen ist vor dir. Das ist einfach ein spannendes Land zum Bereisen. Es ist hochgradig spannend, es ist dafür auch ziemlich sicher. Natürlich, wenn man davon absieht, dass Leute Verkehr, also Autoverkehr, anders interpretieren als wir, sagen wir so. Aber damals war es dann nochmal ein ganz anderer Schuh. Und Das Besondere an diesem, oder eine Sache macht es vielleicht recht deutlich, wie ich dahin, also ich fange jetzt mal so an. Also ich habe es genauso wie du gemacht. Ich habe mir auf einer längeren Südostasienreise, ich hatte irgendwie einen Job gekündigt, wollte danach irgendwie studieren und hatte irgendwie ein bisschen Zeit mir so rausgehauen. So. Und habe dann gesagt, so, wo kann ich noch hin? Hatte Myanmar immer auf der Liste. Hab gesagt, komm, jetzt habe ich die Zeit, jetzt muss ich es machen, sonst werde ich es niemals machen. Habe mir damals in Bangkok dieses Visum beantragt. Hat damals auch länger gedauert, eine Woche. Das heißt, ich habe in Bangkok dieses Visum beantragt, bin auf eine Insel gefahren, Koh Chang, in der Nähe von Bangkok, hatten wir in der Thailand-Strände-Folge auch drin, könnt ihr da mal nachhören. Das ist eine Insel, ist die relativ nah an Bangkok, ist so 3-4 Stunden, habe da gechillt mit einem Kollegen und sind dann halt irgendwie zurück nach Bangkok, haben uns das Visum abgeholt und sind darüber nach Myanmar geflogen, nach Yangon. Nächstes Thema, mache ich nur kurz, manche sagen Rangoon, manche sagen Yangon. Es gibt genauso wie bei dem Ländernamen Myanmar, gibt es bei manchen Orten, die man dort hat, zum Beispiel Yangon, gibt es verschiedene Arten, das auszusprechen oder zu benennen. Der offizielle Name dieses Landes ist Myanmar. So hat sich die Regierung, hat das Land genannt. Jetzt hört ihr schon mit, Regierungen sind nicht alle Fan von. Manche Leute sagen Burma, manche Leute sagen sogar Birma. Es gibt sogar Regierungen auf der Welt, die das Land einfach offiziell auch Burma nennen. Auf der deutschen Auswärtigen Amtsstelle steht zum Beispiel Myanmar. Ich will jetzt nicht so lange auswählen. Wir nennen es jetzt einfach der Einfachheit halber einfach mal Myanmar. Ja. Man kann das anders interpretieren. Wir machen es jetzt einfach mal so. Yangon nenne ich jetzt einfach Yangon, die große Stadt. So.
Du meinst Rangoon?
Ja, ich baller dir gleich eine. Einfach so eine der hauptgroßen Städte. Ja. Da bin ich hingeflogen. Es gab damals, also es ist jetzt noch so, dass du halt in Myanmar, ich denke mal, der einfachste Weg da, um von Ort zu Ort zu kommen und der luxuriöseste vielleicht und günstigste, so der beste Mittelweg sind wahrscheinlich Busse, luxuriöse Busse. Du hast da Air-Condition-Busse und so mit, die du nehmen kannst. Bahnsystem gibt es auch, ist furchtbar billig, furchtbar langsam, furchtbar unzuverlässig. Also ich mache es jetzt sehr pauschal, aber total spannend, ne? Weil du natürlich sehr nah den Leuten dran bist. Was du auch machen kannst, ist natürlich fliegen. Da hast du natürlich den Faktor natürlich der Airlines, die keine Sau kennt. Sprich, wenn da mal eins verschwindet oder auf einer Palme landet oder so, kriegst du es manchmal nicht mal mit. Ne? Also ist jetzt vielleicht nicht die sicherste Airline der Welt. Straßenverkehr halte ich aber persönlich jetzt auch nicht für sonderlich viel sicherer in solchen Ländern. Aber es geht alles, Leute. Ja? Also ihr könnt euch da fortbewegen. Damals saßen wir vor der Situation, ich und mein Kollege, furchtbar lange Bahnfahrten, echt lange ätzende Busfahrten, weil es das Bussystem zum Beispiel noch nicht gab und Flüge waren einfach viel zu teuer. Das war so für so Luxusrentner, also Leute, die so Ausgrabungsstätten besuchen mit so einem Safari-Hut und einfach Geld haben und jetzt nochmal nach Bagan wollten. Einer der Orte in Myanmar, Bagan, kommen wir gleich noch zu, unfassbar schöner Ort auf einem Niveau wie die ägyptischen Pyramiden oder Angkor. Also ich rede von einer der wichtigsten Ausgrabungsstätten und kulturellen Stätten, die es überhaupt gibt auf der Welt. Ja. So. Wir kommen an am Flughafen, steigen ins Taxi und steigen 3 Wochen später wieder aus.
Also das, 3 Wochen im Taxi.
Genau, das ist der Deal. Wir haben einen Menschen kennengelernt, der hieß Koh Soo-Win. Und wie fährst du mit dem Taxi dann in ein neues Land, bist ein bisschen angespannt, kennst das ja so, ne? Da kommst du so an, so alles warm. Gut, wir waren jetzt länger schon in Thailand, das Klima ist ja nicht anders als in Thailand, das ist ja nicht so weit weg, das ist 1,5 Stunden Flug von Bangkok oder so. Und dann fing er auf einmal an, so, hey, you want to, ne? Und mit Händen und Füßen natürlich kein gutes Englisch, woher soll der es auch kennen? Aber hat er uns halt erzählt, er könne uns jetzt mit dem Auto durchs Land fahren. Und ich so, jo, sicher. Ne? Klar, Alter. Also kannst du sicher machen so, aber muss jetzt nicht sein. So. Also,
zu Hause in Deutschland einmal im Leben vorher Taxi gefahren und dann
so sieht's aus.
Und dann 3 Wochen.
Ja, genau. Also man ist ja jetzt auch nicht. Und dann wir hatten noch kein Hotel reserviert, also schön Backpacker-mäßig, also wirklich überhaupt nichts geplant. Ja. Das war zumindest theoretisch möglich. Und dann hörte der halt nicht auf. Und dann haben wir halt immer mehr zugehört, haben gesagt, ja, wir wollen aber da und da. Und meine, ja, so 14 Tage, ja, das geht ja, 14 Tage und danach noch hier irgendwie nach Yangon zurück ein paar Tage, das müsste gehen. Und dann ging das immer hin und her, ne? Und dann haben wir immer nachgefragt, dann hat er irgendwann sein Gästebuch rausgeholt. Es war recht leer. Aber es waren 2, 3 Sachen drin auf Englisch, von Amis und von Australien. Ey, beste Tour unseres Lebens bei uns, das war nicht gefaked, das sieht man dann irgendwann. Und dann sitzt du da irgendwann und denkst so, kannst du das jetzt bringen, Alter? Kannst du jetzt irgendwie so, also, und dann meinen wir irgendwann Geld, so, was kostet das? Ich mache es jetzt relativ kurz. Es ging sehr lange zwischen uns hin und her, zwischen uns beiden Reisenden und ihm und auch so, du vertraust ja Menschen dann. Also dann ist ja wirklich klar, so, Alter, 2 Wochen, wenn er uns verarscht, haben wir echt ein Problem. Entweder ein scheiß Urlaub oder der verarscht uns richtig,
biegt
uns
falsch ab. Oder wirft irgendwo im Dschungel raus. Genau. Und
ja, genau so. Und lange hin und her und dann irgendwann so angeguckt und gesagt, Alter, gleicher Satz wie Myanmar, als wir das Visum geholt haben, wenn wir es jetzt nicht machen, dann machen wir das nicht.
Once in a lifetime.
Da haben wir es halt gemacht. Und da haben wir einen Preis gezahlt, der heutzutage, ich habe nachgeguckt, es gibt sowas heutzutage immer noch, dass du dir ein Auto bieten kannst, dass da durchs Land mit dir fährt. Das ist aber,
mit Fahrer dann.
Ne? Genau, mit Fahrer. Ja. Hatten wir in dem Sinne ja auch, aber es war jetzt nicht so offiziell gebucht, sondern mit ihm einfach so von Vordersitz zu Rücksitz. Und das hat bei uns irgendwie damals, ich weiß es nicht mehr, ich glaube, es waren $300 oder so. Und
für
das war,
Für zwei Wochen.
Lass es 350 bis 400 gewesen sein. Ich weiß, es war auf jeden Fall, es war jetzt, auf, wir sind auf einem niedrigen Budget gereist. Ne? Das heißt, wir mussten auch relativ weit runter, weil wir auch gedacht haben, wenn es mehr wird, wenn es super wird, kriegt er eh mehr. Und wir mussten irgendwas handeln. Du kennst es, Südostasien heißt handeln. Und in Myanmar wirst du viel handeln. Du wirst auch irgendwie ein Andenken handeln. Du handelst.
Das ist einfach
das ist so. Es gehört dazu.
Da unten so. Das sage ich auch schon.
Und der Punkt war, wir haben ihn da jetzt nicht geknechtet. Also der Typ, also es war sozusagen eine Win-Win-Situation. Das haben wir irgendwann bei alle verstanden irgendwann, weil er halt einfach, ich weiß nicht, ob er es durfte oder nicht. Wir haben zwischenzeitlich, da sind ja auch manchmal Militärkontrollen und so gewesen. Und es gab eigentlich nie ein Problem. Also es war jetzt nicht so, dass er das total geheim machen musste oder so. Aber für ihn war das ein Sechser am Lotto. Und für uns rückblickend natürlich auch. Ja. So. Und wir haben natürlich dann auch mehr dagelassen. Wir sind irgendwann nach zwei Wochen ausgestiegen. Das war fast die letzte Station unserer Reise. Das klingt jetzt banal. Wir haben Tapes dagelassen. Wir haben Sonnenmilch dagelassen. Wir haben unser Mückenschutzmittel dagelassen. Wir haben auch natürlich ein bisschen Kohle dagelassen, ein bisschen Währung, ein bisschen was auch immer es gab, was ihn interessiert, ein T-Shirt, das irgendwie seinem Sohn gefallen hätte. Also für uns banale Sachen, aber so wie es für ihn halt banal ist, kurz mal anzuhalten und jemanden was zu fragen, was du selber nie haben würdest. Also Menschen, die du nicht kennenlernen würdest, Stopps, die du nicht machen kannst. All dieses Geschenk auf einmal, dass du merkst, Alter, ich habe mit dem absolut lowsten Budget auf einmal einen privaten Fahrer. Das ist ja, das kannte ich nicht auf dem Level so. Und das ist dann letztlich passiert. Was ist als erstes ist passiert. Wir sind zu seiner Familie gefahren, weil er ja packen musste. Also so ganz banal.
Stimmt, der braucht ja auch einen Koffer.
Du fährst, und da ist der erste Sechser am Lotto auf einmal. Du fährst irgendwie in den Vorort von Yangon, wo du nie hinkommst. Du weißt, was ich meine. Die Orte, wo du nie hinkommst. Du siehst, wie die normal leben. Ich weide mich jetzt nicht daran, Leuten beim Abwaschen zuzugucken oder so. Das meine ich nicht. Aber du kommst sofort in eine Situation an. Du hast natürlich sofort gemerkt, dass alles gut ist. Weil er so, hey, das ist meine Frau, das sind meine Kids und so. Und die waren total glücklich, dass er diesen Job hatte. Haben uns natürlich was angeboten und war natürlich auch traurig, dass er dann wegfährt. Und das war allein das Erlebnis war so das Ding, bei dem du am Abend nach Hause gehst ins Hotel und sagst, so, das war das, warum ich eigentlich unterwegs bin. Haben da eine Stunde verbracht, er hat gepackt, dann sind wir halt losgefahren und haben mit ihm so eine Route besprochen, was wir so ungefähr vorhatten. Und da gibt's relativ schnell, sind die Sachen abgesteckt und was du halt auch nicht machen kannst. Ne? Und was wir nicht gemacht haben, war Mandalay, große Stadt, also halt eher nördlich von Yangon, also sozusagen eher im Süden ist Yangon und im Norden ist Mandalay. Von den Gebieten, die man bereisen kann. Es gibt auch viele Randgebiete des Landes, die du gar nicht bereisen kannst, manchmal wegen Konflikten, manchmal weil du einfach nicht hin darfst und so. Aber in dem Bereich, in dem es ging, war man allein ab dem Norden. Was wir aber machen konnten, waren halt viele kleine Sachen. Wir waren aber die Hauptsachen, zu denen du fährst, ist halt der Inle Lake, Inle geschrieben, I-N-L-E und dann Lake, also See und Bagan halt, wie gesagt, wie ich gerade schon angedeutet habe und viele kleine Zwischenstopps. Und dann sind wir einfach losgefahren und haben dann natürlich immer so grob so abschätzen können, wo wir so landen. Ich habe meinem Reiseführer dann mal ein Hotel rausgesucht oder so, aber er hatte natürlich auch immer Empfehlungen. Das war auch so natürlich, er kannte dann überall Kollegen, man sagt, hey, I got a friend, you can sleep und so. Also klar, der wollte uns noch was unterjubeln, das haben wir manchmal auch mitgemacht, manchmal nicht, so wie es passte. Und war alles entspannt, war einfach eine tolle Erfahrung. Und du sitzt permanent auf der Rückbank und wirst halt durchs Land gefahren.
Ja, es ist ja auch großartig, wenn du in so einem Land, das gerade zu der Zeit, wo du dann da warst, noch so wenig erschlossen ist, was ja mittlerweile jetzt auch besser ist. Ja. Und wo du auch überall Leute hast, die Englisch sprechen oder Touranbieter und sowas. Das gab es ja damals 2003 noch fast nicht oder ganz wenig. Und wenn du dann noch jemanden hast, der mit dem du so zwar ein Geschäftsverhältnis hast, ne, über Taxifahrer und Kunden, aber den du dabei hast und der die Sprache spricht und dich, wenn du sagst, du willst da rein und der das für dich dann mit so organisieren kannst, ist ja Gold.
Das ist ein Geschenk, genau. Ja. Gold ist, danke, dass du es alles für die Leute, wir haben es nicht abgesprochen, aber Gold ist tatsächlich das Wort, wenn ich Leuten so sagen sollte, und dazu gleich der erste Stopp oder deiner ersten Stopps ist auch einfach Gold. Wenn es etwas gibt, was dieses Land umstreitet, ist es tatsächlich das Wort Gold. Insofern, dass ich noch nie in meinem Leben so viel Gold gesehen habe, wie in diesem armen Land. Es ist wunderschön. Die Tempel sehen nochmal anders aus als in sonst Südostasien und es gibt unglaublich viel goldene Statuen. Es gibt diesen Golden Rock zum Beispiel. Das ist zum Beispiel so ein Stopp, den wir gemacht haben, relativ am Anfang. Der ist im Südosten so, der war relativ am Anfang auf unserer Route. Das ist einfach ein riesiger Stein, ein goldener Stein, vergoldeter Stein, aber inzwischen mit sehr viel anderen Gold, mit sehr viel mehr Goldschichten noch drauf, weil die Leute auch immer so Blattgold überall
Gold, also das bringt irgendwie dann Glück, oder? Das ist so eine Ehrerbietung, ne?
Genau, ja. Und die produzieren auch sehr viel, tatsächlich in Myanmar wird sehr viel von diesem Blattgold produziert, was in ganz Südostasien dann halt die Leute irgendwie auf ihre Figuren darauf kleben. Ich
glaube, 90-95% Buddhisten in Myanmar, ne?
Ja. Und dieser Golden Rock ist zum Beispiel so ein Riesenstein, der einfach auf so einem Felsen liegt und immer aussieht, als wenn er gleich runterfällt. Und da drauf ist eine kleine Pagode, hast du vielleicht schon mal gesehen.
Ja, ja.
Wunderschön. Ich hab
die Bilder schon gesehen, traumhaft. Ja.
Wunderschön. Und das ist, wäre normalerweise das ja auf dem Level, auf dem wir so unterwegs waren oder manchmal oder auch immer noch unterwegs sind, ist es so, da fährst du hin einen Tag, da bist du einen Tag, da pennst du zwei Nächte, um es entspannt zu machen, dann fährst du also 3 Tage weg. Und wir konnten da halten. Ne? Und sind natürlich relativ direkt hingekommen.
Zwischenstopp.
Ja, sozusagen. und es war, und allein das, so, dann hast du das auf einmal, ich glaube, das war am ersten oder am zweiten Tag, da hast du auf einmal nach 2 Tagen etwas, von dem du dachtest, du siehst es in 5 Tagen. Und das war natürlich toll. Und Myanmar heißt Gold, insofern, Myanmar hieß für mich irgendwie immer dieser knatschend blaue Himmel, dieser wunderbar schöne blaue Himmel, weil auch Trockenzeit war. Und dieses Gold, was darin schimmert. Und das werde ich nie vergessen. Es ist so, es ist unglaublich heiß in dem Land gewesen. Ich habe das auch selten so erlebt. Also es ist natürlich ungefähr in derselben Klimaebene wie Thailand. Aber mir war das da präsenter. Vielleicht auch, weil ich nicht am Wasser war. Ich bin in Myanmar in den 2 Wochen, die wir hatten, haben wir uns zum Beispiel gegen Strand entschieden. Weil einfach so viel spannende Sachen da waren. Und wir ja eh vorher in Thailand dann am Strand waren. Ich finde ja immer, für eine Woche Strand ist Thailand auch nach Angkor. Also selbst wenn du in Kambodscha am Strand fährst, ist auch okay. Aber, also völlig okay sogar. Aber Thailand ist ein toller Strandurlaub immer noch am Ende so. Und deshalb haben wir uns in Myanmar gegen Strand entschieden. Weil hatte das damit zu tun, dass es so unglaublich heiß auf mich wirkte. Wir hatten jetzt keine Klimaanlage im Auto, aber mein Fenster und so. Nein, das, auf dem Level waren wir natürlich nicht unterwegs. Was noch? Bago hieß ein Ort, 80 Kilometer westlich von Yangon, also auch ungefähr auf der Strecke. Tollste Monumente, ein riesiger liegender Buddha, also so ein riesen, also so ein Ding, was du abgehst, was du gar nicht mit einem Auge einfangen kannst, weil es irgendwo drin liegt. Du kannst gar nicht so weit weggehen, als dass du das alles in deine Augen reinkriegst. Dann gibt es so ein viereckiges, riesiges Monument, da sitzt auf jeder Seite ein Buddha, eher so weiß und gold gehalten. Ich stelle davon Bilder bei Instagram rein. Ja. Es ist so schön.
Und das ist ja das Verrückte, diese Bilder, die ich gesehen habe von Myanmar, also auch von Mandalay, wo du jetzt nicht warst, aber überall an diesen Orten, die haben dort gebaut. Ja. Die haben dort Tempel gebaut, die, wenn man die Bilder sieht, die sind von, das ist eine Schönheit und eine filigran mit Nachdruck und mit Liebe gebaut. Und was du auch eben sagtest, dieses arme Land und diese Verehrung, diese buddhistische Verehrung, ist dann so groß, dass man dann auch den letzten Cent, ist jetzt, so Blattgold ist jetzt nicht unfassbar teuer, aber die letzten Cent werden dann zusammengekratzt, um dann quasi solche, diesen Rock oder irgendwelche andere Monumente immer weiter zu füttern mit diesem Blattgold, um seine Ehrerbietung zu bringen.
Ja, es ist, der Kontrast ist wirklich bizarr. Also diese damals natürlich, und das ist jetzt auch noch so, also zumindest auf einem ganz anderen Level als in Thailand, wo die gesamte Bevölkerung einfach schon ein Stück weiter ist, wenn man es so nennen will, in der wirtschaftlichen Entwicklung oder im wohl allgemeinen generellen Wohlstand, die Armut möchte ich es eigentlich gar nicht nennen, weil ich es nie so erlebt habe. Vielleicht auch, weil ich verblendet war, weil es mir natürlich gut ging in dem Moment. Aber diese Differenz zwischen den Leuten, wie die leben, wie absolut grundlegend die leben, dass sie teilweise nicht mal motorbetriebene Sachen hatten und dann halt eben diese Unmengen an Gold, die einfach, sagen wir, 50 Meter weiter an so einem Felsen kleben und niemand auch nur im Ansatz auf die Idee kommt, da irgendwas abzuschaben. Also ich kann das natürlich in der Tiefe nicht durchleuchten, das hat sehr viel mit Religiosität, ich finde es hat auch teilweise einfach auch was mit Anstand und so zu tun, möchte ich aber nicht in finaler Form bewerten, aber diese Differenz war unglaublich, ich habe da einfach Bilder auch gesehen, einfach wo wirklich Leute mit dem Pferdewagen oder halt kleine Kinder auch einfach irgendwie, weiß nicht, von der Schule kommen, einfach zu Fuß gehen eine lange Strecke und in Sichtweise steht halt einfach so ein riesen Monument, das in einer Schönheit, in einer Pracht und in einem Luxus daherkommt, das ist bizarr und aber halt einfach sehr schön und das wollen die dann. Also das ist jetzt auch nicht so, dass ich glaube, selbst wenn die jetzt komplett frei wären und da jetzt niemand vorstehen würde, das würden sie trotzdem nicht einschlagen oder sonst was. Das ist einfach eine Art und Weise, wie man dann halt irgendwie drauf ist oder so. Also auf jeden Fall sehr schön. Und was du halt immer wieder hast, also ganz kurz zu Mandalay, also ich war da ja jetzt nicht, aber also so Amarapura habe ich mir sagen lassen, das kennst du, wenn du Mandalay eingibst und Brücke. im Netz, findest du halt so eine wunderschöne Holzbrücke, so auf Bambusstäben und so, die so durchs Wasser geht. Wunderschöner Anblick. Das war zwar der Preis, den ich gezahlt habe, da bin ich dann nicht hingekommen, weil ich gesagt habe, ich möchte lieber ein paar kleinere Zwischenstopps oder so. Ja. Aber Mandalay ist toll. Und das haben mir viele Leute gesagt, das ist auch sehr pittoresk, das ist auch so ein Instagram-Spot inzwischen.
Ja, es ist ein riesen Instagram-Spot. Ja. Wenn ihr das bei Instagram mal eingebt, da sind hier auf den Brücken und drumherum irgendwie schöne Menschen im Sonnenuntergang.
Aber auf der anderen Hand sitze ich, on the other hand, aber auf der anderen Seite fahre ich dann einfach durch die Gegend und wir biegen halt irgendwo ab. Also vieles ist dann ja auch einfach keine normale Straße und dann ist da irgendwie so ein Kloster. Sagt man das auch bei Buddhisten? Ja, ne? Buddhistisches Kloster, ja. Und aus Holz, dunklem Holz, weiß ich noch ganz genau. Und viele der Buddhisten dort, der Mönche, hatten halt nicht diese hellen, hellorangenen Roben an, wie jetzt in Thailand zum Beispiel, ist sie oft gesehen, sondern oft diese dunkleren, also dunkel, so weinrote Sachen, würde ich jetzt mal sagen. Und da zum Beispiel, da war dann Betrieb, da war irgendwie eine Schule, haben sind so Kids rumgerannt, bisschen rumgeschrei und irgendwie Spaß und so auf dem Schulhof, alle natürlich kurz geschoren, die sehen ja auch alle irgendwie tierisch cool aus, finde ich so irgendwie, das mal ganz banal so sagen darf. Und dann hielten wir so an, guckten so ein bisschen, dann stand halt so, also ich sage jetzt mal Instagram-Spot gegen das Erlebnis, was ich habe ein Foto gemacht, stelle ich auch rein, so, aber stand an diesem einen so einen runden, oval ausgeschlagenen Fenster im ersten Stock von diesem riesen Holztempel, stand einfach so ein kleiner Junge und guckte halt so rüber und winkte mir so zu und ich winkte dann auch und dann standen wir beide so beseelt eine Minute, haben uns angeguckt und irgendwie werde ich das nicht vergessen. Das war es jetzt schon. Das war völlig banal, aber es war ein Moment, von dem ich wusste, vielleicht war hier nie jemand, also so eine weiße Langnase wie ich so. Ich will mir da auch nichts drauf einbilden, aber es war irgendwie eine relativ echte Situation. Das Unechte war ich, das war mir auch klar. Aber er fand es interessant und ich. Und ich habe irgendwie ein individuelleres Erlebnis gehabt als jetzt das 5000. Foto von irgendwas. Es hat mir irgendwie was gegeben, sag ich mal so. Es war jetzt kein, ich will das jetzt nicht so hochheben und ich glaube, der Junge wird jetzt sich gerade nicht darüber unterhalten in dieser Sekunde.
Vielleicht spricht er immer noch über diesen komischen Alien, dieses 1,90 Meter weiße Ding mit der komischen Nase und den Strähnchen im Haar.
Das mit den Strähnchen, ich will nicht erzählen sollen. Aber ich meine, weißt du, dann setzt du dich wieder ins Auto, dann fährst du weiter. Das Auto hatte unglaublich weiche Sitze aus irgendeinem Grund. Also war jetzt auch, ich glaube, es war ein Toyota oder so, ich habe keine Ahnung.
Erinnerst dich, dass es weiche Sitze hat? Es
war einfach unglaublich weich. Ich meine, du weißt.
War es schön weich?
Ja, oder? Es war unglaublich angenehm. Es war wirklich so, es war jedes Mal, wenn ich mich da reingesetzt habe, war ich dankbar. Und er hatte Bock, Auto zu fahren, Kurs zu gewinnen. Also er hatte auch Bock drauf. Und dann hältst du an, wir haben auch ein paar Fotos gemacht, ich und er zusammen irgendwie am Auto, das hat mein Kollege von mir gemacht. Und dann lernst du so viel. Er macht, es gibt Drive-In-Tempel, wusste ich damals auch nicht.
Es also, gibt Drive-In-Tempel?
Er ist dann kurz zusammen, es stehen ja in Thailand und Südostasien, stehen öfter mal diese kleineren Tempel so vor Restaurants.
Genau,
so.
Die kenne ich.
Und das war so ein größerer, kleinerer Tempel. Und da ist er kurz rangefahren und hat noch irgendwie so ein Drive-In-Gebet irgendwie losgelassen. Er meinte, no time. Und war lieb dabei und wollte halt irgendwie Drive-In-mäßig nochmal kurz hier seinen Buddha grüßen oder seinen Gott. Entschuldige, ich kenne mich da nicht so aus. Ja. Und wusste ich vorher auch nicht. Also auch abgefahren. Gelernt zum Beispiel. Ja, eben. Viele kleine Restaurants, in die man niemals kommt. Er bestellt, du kriegst 16 Schälchen mit Essen.
Wie ist da mit Essen? Also das ist ja, sag mal, Nachbarland zu Thailand. Ist das vergleichbar vom Essen? Also von der Freshness, von der Vielfalt, weil Thai-Küche sind wir ja beide Fans von.
Ja.
Kann man das vergleichen?
Man kann es in dem Sinne vergleichen, man kann es so wunderbar einordnen. Also ich habe, was mir sehr, das habe ich auch mit den Freunden, mit denen ich jetzt nochmal geredet habe, halt festgestellt. Es ist so, ich habe ja gesagt, es liegt zwischen Thailand und Indien, liegt mir immer. Und denk mal an ein indisches Curry und denk mal an ein thailändisches Curry. So. Ein thailändisches Curry ist ja zum Beispiel, ist ja sehr, 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 also sehr, sehr scharf, sehr würzig. Also ist ja dieses, fast so eine Ikone von Essen. Schmeckt ja total geil.
Aber ein bisschen feiner als das indische. Das indische ist immer ein bisschen dicker.
Genau, das indische ist ein bisschen dicker, ein bisschen fettiger, würde ich mal meinen. Wobei, wie gesagt, Kokosmilch ist auch fettig, aber ich glaube, wir wissen beide, was wir meinen. Ja. Und das liegt genau dazwischen. Also wie die Geografie. Okay. Also es ist noch scharf, es ist aber auch noch nicht so mild und so fettig und ein bisschen schwerer wie das indische.
Sämig.
Genau, also es liegt eigentlich genau zwischen dem thailändischen und dem indischen Curry. Und das, finde ich, bringt es für mich auf den Punkt so. Es ist jetzt, ich habe die Küche in Myanmar, ist jetzt, glaube ich, nicht so ein Ding, was so durchsteigt auf dem Globus irgendwann wie italienisch, thailändisch oder von mir aus Sushi oder so. Weißt du, so bumm. Oder Ceviche irgendwie aus Peru oder so. Das nicht. Aber es ist völlig in Ordnung. Und es ist also natürlich gut, weil, wie gesagt, du weißt ja, wie ich auf asiatisches Essen stehe. Also die Ebene, auf der wir unterhalten uns hier, ist sowieso schon hoch. Und wenn man bedenkt, dass die Leute mindestens damals noch sehr, sehr wenig hatten. Ich hatte nie Magenprobleme. Ich habe pro Tag 10 bis 12 verschiedene, aus 10 verschiedenen kleinen Schälchen gegessen oder so. Es war echt gut. So.
Ist die Essenskultur da aber so ein bisschen vergleichbar mit Thailand, dass dann auch
zusammen gern gegessen wird und dass es diese Garküchen und so gibt?
Ja, also zumindest in Yangon, also in der großen Stadt, in der wir am Ende dann nochmal waren und am Anfang ja nur kurz, weil wir diesen Taxi-Deal hatten. Da gibt es inzwischen auch Straßen, wo du diese klassischen Märkte hast, wo dann einfach so ein Riesenstand so 5-6 Meter Länge irgendwie ist mit irgendwelchen Spießen, sei es jetzt Meeresfrüchte, Fleisch oder Gemüse, und die kannst du dir dann grillen lassen und so. Also Yangon war für mich so der Inbegriff. Das Erste, was ich daran denke, war so, war halt einfach diese Straßen, diese kleinen Plastikstühle, meistens rosa oder pink oder so. Und da saßen die Leute drauf abends, haben kleinen Tischen auf kleinen Stühlen, haben einfach gegessen, was die Garküchen hergegeben haben. Das ist so. Und ein bisschen unbedarfter halt als jetzt in Thailand, obwohl dann natürlich relativ viel auf Leute wie uns halt ausgerichtet ist. Wobei in Thailand findest du auch noch sehr schöne Ecken, wo du ganz normal essen kannst. So, ne? Das ist schon so, ja.
Wo sind wir gerade?
Wir sind, ja.
Weil ich bin so ein bisschen scharf auf Rangoon, wie ich sag, oder
Yangon. Wir können auch hinspringen. Das ist ja gar kein Ding.
Aber wenn du auf deiner Reise unterwegs bist, vielleicht.
Da fahren wir noch ein bisschen Auto, ja.
Lass uns noch ein bisschen Auto fahren. Ich will noch ein bisschen mit dem Taxi da fahren. Ich wollte nur fragen, ob wir schon in Yangon sind.
Nein, sind wir noch nicht. Ich hatte nur den Ausflug gemacht wegen der Garküchen auf der Straße. Eine Sache zum Essen noch, um das nicht abzuschließen, aber zumindest vorerst abzuschließen. Was es vielleicht auf den Punkt bringt bei diesem Land. Wie unbedarft es damals war, das ist inzwischen nicht mehr ganz so. Es war damals eins der drei Länder oder so, in dem es keine Coca-Cola gab. Und es gab keinen McDonald's und es gab keinen Kentucky Fried Chicken. Es war komplett, also nicht komplett isoliert, aber es gab Star-Cola.
Star-Cola. Ja,
also es gab keine Coca-Cola. So, und ich finde, das ist so, das sagt immer schon viel aus, so gerade unter Reisenden, so wenn du sagst, da gab es keine Coca-Cola.
Du kriegst ja Coca-Cola selbst da gibt es nicht mal Medikamente, aber es gibt noch Coca-Cola.
Ja, es ist so.
Also im afrikanischen Dschungel, überall gibt es Coca-Cola oder Pepsi, es gibt ja so Pepsi-Länder. Ja. Aber eins von beiden kriegst du eigentlich überall, selbst wenn es keine Aspirin mehr gibt, es gibt noch irgendeine Pepsi oder Coca-Cola.
Ja, es ist tatsächlich so. Und deshalb.
Und da gab es es nicht.
Da gab es nicht und das bringt es eigentlich auf den Punkt, finde ich so. Die Cola war für okay. Ich meine, Cola letztlich, wenn sie kalt ist, ist immer geil. Das nochmal zur Einordnung.
Glasflasche. Es musste
Cola aus der Glasflasche. Kleine Cola-Glasflasche.
Leute. Ein heißes Land und dann so eine kleine Glasflasche. Ich trinke normal keine Cola.
Ja, auch selten.
Aber wenn es so ein heißes Land ist.
Wie geil und dann ist es, ne?
So eine kleine Glasflasche. Nicht viel, so diese 0,2er eigentlich. Und dann Kronkorken auf.
Wahnsinn, ne?
Und dann lässt du das Ding einfach schön so den eiskalten Hals runterlaufen. Und das ist, keine Ahnung, das ist so für mich so ein Urlaubsgefühl. Ja. Also das ist so fantastisch, wenn man normal das Zeug, diese Zuckerplörre eigentlich nicht trinkt, aber da ist das echt so, wow, gerade so ein bisschen mit Jetlag oder so, cool.
Es ist, das ist es. Genau das ist es. Es ist so, auch weil eigentlich ist Cola ja sogar böse. Also weil Coca-Cola, also vom Wasserklau oder von der einfach absolut nichtigen Nährwert und alles an Cola.
It's the dark side of soft drinks.
Ja. Und dann einfach so, manchmal reißt man tatsächlich alles, was man sich vorgenommen hat in seinem Leben, mit dem Arsch wieder ein, indem man sich einfach am abgelegensten Ort der Erde, der größten Hitze, sich das schlimmste Industrieprodukt aller Zeiten reinlaufen lässt. Und leider, es ist leider geil.
Leider ist es für den Moment, warum auch immer, wenn das jemand tiefenpsychologisch uns erklären kann, schreibt uns gerne, wir nehmen auch Bachelor- und Masterarbeiten an.
Ja.
Aber ich wundere mich immer, dass ich das Zeug, was ich hier zu Hause in Deutschland nie anfasse, nie bestelle und und da gibt es so Momente, wo ich denke, das muss mir jetzt die Kehle runterlaufen.
Ist schon bizarr, ne?
Ja.
Naja.
Aber da gab es Star-Cola, okay.
Ja, Star-Cola. Und wir sind dann praktisch, um an ein größeres Ziel zu kommen, was, finde ich, auf der Karte von jedem stehen sollte, der jetzt zum Beispiel, sag ich mal, 2 Wochen in dem Land hat oder so, ist der Indi Lake. Indi Lake ist letztlich ein großer See, auch eher so im Westen des Landes. Also wir befinden uns praktisch, man kann so sagen, im Westen des Landes. Und es ist einfach ein großer See, an dem viele kleine Orte liegen und Dörfer und so. Und da kann man auf dem Boot rumfahren drauf auf diesem See und vor allen Dingen einfach sein. Also es ist jetzt nicht so ein Ding, das sich anschreit mit 16, also da steht jetzt keine Pyramide oder keine Sphinx oder so. Aber wir haben letztlich im kleinen Dorf dort gewohnt, da war ein kleines Volksfest, es war schlecht besucht, es war ein Oldschool-Karussell da. 2 bis 3 Tage waren wir dort, haben ein Boot gemietet und sind halt, weil wir damals auch gar nicht so viel wussten, ich habe da nur ein bisschen was drüber gelesen, irgendwie im Lonely Planet oder so, sind wir einfach mal hin und haben uns dann so ein Boot gemietet oder so, irgendwie am Hafen von irgendeinem Kollegen, der ja gerade so rumstand, und sind dann halt einfach ein bis zwei Tage darauf da so rumgefahren. Und das Schöne war eigentlich, tatsächlich rückblickend, das wird immer schöner. Also es gibt ja so Sachen, die werden immer besser, je länger sie weiter wegrücken. Und das war zum Beispiel dieser Indian Lake, weil dadurch, dass es da an dem Tag nun irgendwie relativ regnerisch war, waren es einfach wunderschöne Wolkenspiele auf diesem relativ flachen, aber auch immer noch ruhigen See. Und da hinten waren so grüne Bergketten und so kleine Dörfer. Und dann, wenn die Wolken mal so aufreißen und die Sonne so durchbricht und dann so ein Sonnenstrahl, so ein dicker Lichtstrahl so auf so einem Felsen langwandert, dann übers Wasser oder so, ist ja einfach schön. Und die Ästhetik der asiatischen Oldschool-Boote, also diese langen, flachen Boote.
Longtail-Boats.
Ne? Genau, ja. Ja, oder halt die haben eine uralte Fischernetze da gehabt, das waren eher so riesige geflochtene Körbe, fast so mannshoch, mit denen sie halt gefischt haben. Das war alles sehr pittoresk, sehr schön, sehr, sehr exotisch und trotzdem ruhig und so. Das war einfach ein sehr schöner Moment, als wir da so rübergeglitten sind und sind dann halt so, wie es halt so ist, in irgendeinem der Dörfer, ich könnte es dir beim besten Willen nicht benennen, ich habe nochmal nachgeguckt, keine Ahnung, was es war, es hat dann angefangen zu schütten. Sogar relativ doll und da war aber irgendein Volksfest. Da sind dann auf Booten, auf so größeren, ich glaube, das waren auch Longtailboote, auf jeden Fall so längere Boote, aber größere, sind dann halt so Tänzer durch so einen kleinen Seitenarm des Sees halt gefahren und haben halt irgendwie zu sehr exotischer Musik halt getanzt und bizarre Bewegungen gemacht. Der Rest der Leute, des Volkes sozusagen, also das Volk, das da erschienen ist, stand da auch ein paar Militärs, muss man auch sagen. Mhm. Aber die standen da halt so und hatten alle ihre schwarzen Regenschirme. Es war dadurch eine total surreale Szenerie, weil es geschüttet hat auf einmal in Myanmar. Es wurde dadurch ein bisschen kühler. Dann hast du einfach so eine Armee, also einfach von oben hättest du, glaube ich, nur schwarz gesehen, weil überall nur schwarz. Keiner hatte einen weißen oder was für einen Regenschirm. Alle hatten einen schwarzen Regenschirm. Alle sehr schön zurechtgemacht, so. Also halt so, dann auch, oft haben die in Myanmar so eher so kreidemäßig was auf die Wange gemalt oder sind relativ bleich geschminkt, dann haben sie so einen Lippenstift sehr, sehr überzogen gehabt. Und es war dadurch halt einfach so ein bisschen grotesk, so einfach diese leicht, also jetzt in unserem Kontext überschminkten Leute mit diesen alles sehr dunklen Klamotten und Regenschirmen, durch den Regen halt alles ein bisschen geglänzt, die komische Musik, die Leute, die mit den Booten durchfahren, es war total bizarr. Und dann ging's, ich weiß nicht mehr wie, wurden wir irgendwie von dem Pulk der Leute mitgetragen in so einen Tempel, wo dann auch eine Zeremonie war, die ich natürlich auch überhaupt nicht verstanden habe. Also da war auch Gesang und wurde gebetet und die Leute waren auch froh, dass wir da waren. Und wir haben uns aber halt relativ, unbeteiligt angesehen sozusagen, wurden aber, wie gesagt, geduldet. Sind dann noch durch den Tempel, hat uns noch jemand was gezeigt, hinten raus in so einen kleinen Pagodenwald sozusagen, wo so kleinere Pagoden standen. Und dann ging ich so durch diese weißen Pagoden durch und guckte irgendwann so auf so eine Fläche von Grün, also sprich, da hat sich so ein Tal oder so ein Wald aufgetan. Und das war einer der Momente, in dem ich mich am weitesten von zu Hause weggefühlt habe. Also es war wirklich so, dass ich da stand und dass jetzt bist du komplett abgekoppelt von allem, was du kennst.
Weil es halt es klingt ja total surreal, was ja. Also die Szene einfach mit dem Wetter und diese Gemengelage.
Es war wirklich surreal. Und es war das Schöne daran war, dass ich mich in keinster Faser unwohl gefühlt habe, sondern ich habe mich einfach gut dabei gefühlt, weil ich sicher war, weil die Leute da piesig drauf waren, weil ich ein gutes Gefühl hatte so in dem Moment und weil ich einfach was Schönes entdeckt habe. Was ich glaube an der Stelle, vielleicht auch aus gutem Grund, stand nie wieder einer wie ich.
Mhm. Aber das sind ja genau die Momente, wo wir immer sagen, traut euch, rauszugehen. Also traut euch auch in so Ländern. Und mittlerweile ist Myanmar ja noch viel erschlossener. Die Infrastruktur ist viel besser jetzt 2019. Da nehmen wir den Podcast gerade auf. Traut euch, sich wie der Jochen einfach mal dazuzustellen. Und man merkt ja schon schnell, ob man ganz unerwünscht ist oder ob es okay ist, wenn man da einfach steht, ein bisschen beobachtet und nett und freundlich guckt. Und dann erlebt man halt solche Dinge, die ja in keinem Reiseführer stehen und wenn da so ein Volksfest ist. Und ich glaube, gerade in Myanmar ist das sehr spannend, so zu reisen, weil Myanmar ist ja so eine Art Bundesstaat und es gibt ganz viele verschiedene Volksgruppen. Es gibt ja nicht nur einen Burmesen, Birmesen oder Myanmar, wie man halt so sagt, sondern es sind ja ganz viele verschiedene Volksgruppen, die vor allem also 95% die Religion zusammenhält, dieser Buddhismus, da gibt es noch 5% Muslime, denen geht es die Rohingya, die habt ihr vielleicht in den Nachrichten schon gehört, denen geht es ja nicht so gut, die sind dann vertrieben worden. Ja. Und
denen geht es auch immer noch nicht gut und die werden auch nicht gut behandelt, deshalb muss man dieser Regierung weiterhin kritisch gegenüberstehen.
Ja. Und man hat ja auch gemerkt, dass dieser Buddhismus oder wie er da in manchen Ecken des Landes halt gelebt wird, es gab buddhistische so Hass und Hetzer gegen Muslime, wobei der eigentlich das nicht so das, der Sinn des Buddhismus eigentlich ist. Also das ist schon ein spannendes Gemenge an verschiedenen Menschen. Nicht allen geht's ja gut, den Muslimen geht's ja gar nicht gut. Aber wenn man da durchs Land fährt, lernt man halt, glaube ich, verschiedenste Leute und Gruppen kennen, die natürlich ganz unterschiedliche, ziemlich alte Traditionen haben, wie vielleicht dieses Fest, was du da erlebt hast.
Ja, ja. Und dadurch, dass ich nicht alles verstanden habe, war es eigentlich in dem Moment natürlich auch, wird es auch immer ein Rätsel bleiben. Und manche Sachen, die man nicht versteht, sind ja manchmal, gehen ja irgendwie noch eher nicht weg. Weißt du, was ich meine? Also es hat irgendwie eine Faszination, die es auf sich ausübt. Wie dem auch sei, wunderbare entrückte 2-3 Tage. Ich lasse jetzt ein bisschen was aus. Wir sind dann noch auf dem Weg nach Bagan. Da ist noch viel anderes passiert. Irgendwie haben auch echt einen bizarren Ort, einen bizarren Zimmern gepennt. Also wirklich, da gab es wirklich, es war einfach so, hast du das Gefühl, yo, Pionier. Also ich will nicht übertreiben, aber man hat sich ein bisschen wie ein Pionier gefühlt. Sind dann zum Beispiel, ich sage nur eine Sache noch, an so einem Schloss, sage ich schon, am Tempel vorbeigekommen, der auf so einem Berg lag. Also ich glaube, jede Game of Thrones, Herr der Ringe Staffel hätte da komplett gedreht werden können, weil es einfach eine sehr hohe, plötzliche Anhöhe auf so einem hohen Felsen war, die einfach auch wieder Gold glänzte. Ich stelle davon auch ein Foto ins Netz. Einfach wunderschön, nie von gehört. Ich so, was ist das? Ne? So sind wir auch noch hoch, war ganz toll. Also war einfach so einfach, wo du einfach wieder denkst, wo du im Auto dann wieder dich in diesen weichen Sitz fallen lässt und denkst so, danke. Ne? So einfach danke. So. Und alle waren gut drauf. Und wo du dann irgendwann hinkommst, also was du nicht lassen wirst, würdest du jemals in dieses Land reingelassen werden?
Entschuldigung. Danke, dass du mal ansprichst. Ja,
das ziehe ich jetzt durch. Ja. Ist Bagan. So, Bagan ist ein riesiges Tempelareal, eher im Osten des Landes, also zumindest deutlich weiter östlich als jetzt der Indie Lake oder so. Also wir sind praktisch hochgefahren in den Westen an Indie Lake. Mandalay wäre dann sozusagen in der Mitte, also nördlich von, also noch weiter höher, noch weiter im Norden. Mandalay, und dann fahren wir jetzt schon wieder runter Richtung Yangon auf der Ostseite. Nein, auf der Westseite, Entschuldigung, ich habe mich versprochen. Leute, ich mach's auf der Karte.
Holt euch einen Atlas, ja, der Jochen würde es auch machen, und oben unten links Bagan. Merkt euch Bagan.
Ich glaube, ich habe es versaut, mir ist egal. Es ist wirklich egal. Wir fahren nach Bagan, wenn ihr Bagan eingeben seht,
wo es ist. Es ist aber auch sympathisch.
Gebt einfach.
Ich finde es sympathisch.
Ja, alles klar, danke. Wir kommen jetzt nach Bagan, Leute. Wir haben es lange genug rausgezögert. Bagan. Bagan ist ein riesiges Tempelareal, das wirklich, ich weiß nicht, ob ihr von Angkor in Kambodscha gehört habt, das ist so Tomb Raider-mäßig, sieht das da so aus. Die ägyptischen Pyramiden, auf dem Level spielt sich das ab.
Okay.
Es liegt am Fluss Irrawaddy, so heißt der Fluss. Es ist die Basis, war das erste Königreich Burmas. Deshalb ist das da alles so losgegangen mit diesen unendlich vielen Pagoden, die dort gebaut wurden. Da gibt es ungefähr 3000 heilige Bauten. Einfach mal so.
Und das mal so, jetzt nur mal, dass ich die Dimension verstehe. Also das sind Bauten, die schon so, also das sind jetzt nicht irgendwie so ein Tipi, sondern das sind schon richtige so
es gibt
Tempel, Pagoden,
es gibt
Schlösser.
Ja, es gibt riesige Tempel und Pagoden. Also wirklich so, was heißt riesige, aber wirklich das, was du jetzt denkst, ein großer Tempel zu begehen. Also wirklich, man kann da reingehen, man kann sich da länger aufhalten. Einfach ein großer Tempel.
Davon so. 3000.
Nein, es gibt auch kleine. Es gibt auch kleine Sachen, die da stehen, die sind manchmal, also jetzt nicht hoch wie ein Briefkasten, aber wirklich so klein kann es fast sein. Von ganz klein bis ganz groß. Aber auch sehr, sehr viele große. Du hast da Situationen, wo du wirklich, das kann ich sowieso nur jedem empfehlen, abends, also zum Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang, auf einen dieser größeren Tempel raufzuklettern und sich das einfach mal zu geben, das Areal.
Ist das so eine Tiefebene dann?
Ja, oder? Genau. Also auf jeden Fall eine Ebene.
Ja.
Ganz hinten ist der Fluss, dann sind auch so ein paar Bergketten und so. Und du hast eine riesige Ebene, auf der immer wieder die gesprenkelt ist von großen und kleinen Tempeln, Pagoden und so weiter. Manche mit goldenen Dächern, manche mit Steindächer, manchmal mit silbernen Dächern, also wirklich, es ist wunderschön und sieht völlig bizarr aus. Es ist fast so aus, es könnte ein Star Wars Planet sein können. So, also wenn dann aus einem Raumschiff rüberfliegen würde und noch irgendwie so ein Halbaffe dann irgendwie durch die Gegend springt und UU macht und sagt, ich bin ein Star Wars Charakter, hätte ich es auch irgendwie geglaubt, weil es einfach so entrückt schön war. Es ist ein unglaublich schöner Ort. In dem kleinen Ort Bagan wohnen nur 22.000 Leute. Also es gibt so kleinere Ortschaften, in denen du dann so wohnst. Ich würde sagen, du bleibst 3-4 Tage da. Viele Leute mieten sich dann Fahrräder, um da rumzufahren, um dieses Areal halbwegs zu erschließen. Es ist auch ein wunderbarer Ort, um sich so zu bewegen. Man muss an die Hitze denken, das heißt, beweg dich morgens und abends. Mittags ist es fast zu heiß, es ist extrem heiß. Wir hatten dieses Fahrradproblem nicht, weil wir unseren Fahrer hatten. Das heißt, selbst das ist ausgefallen, weil der natürlich überall bei uns mit dem Auto hingefahren ist. Wir hatten ja Kurs So Win sozusagen. Und der hatte Bock, der war da auch noch nicht so oft und hat uns halt irgendwie die Sachen so gezeigt. Du hast ja manchmal so Leute, die mit Pferdewagen noch durchfahren, weil sie halt Feldarbeit zu machen haben. Also ich will sagen, auf dem Level spielte sich das zumindest damals noch ab, dass es einfach, das war nicht alles aktive religiöse Stätten. Es war auch teilweise einfach nicht kein Museum, aber es war nicht mehr aktiv. Aber es ist unglaublich schön in seiner Fülle, in seiner Vielseitigkeit. Jeder Tempel ist anders. Also du musst dir natürlich was aussuchen, weil du niemals alle sehen kannst. Aber du hast so viele Facetten, hauptsächlich buddhistischer Sachen gesehen, auch mit Malereien in den Tempel drin und so weiter. Und vor allen Dingen diese Szenerie, dieses Gold, dieser rote Sonnenuntergang, rote Sonnenaufgang, also dieses gebrochene Licht, die goldenen Dächer. Es ist so schön. Es ist wirklich einer der Orte, an die ich immer wollte. Und da hat es dann zum Glück geklappt gehabt. Und also nach Bagan muss man. Das ist auch so ein Ort, wo dann halt die Erdkunde-Rentner so hinfahren, die dann auch da noch ganz viel wissen und sich anlesen. Die
wissen so Norden, Süden, Westen, Osten, ne?
Ich baller dir gleich eine. Das auch. Aber es hat den Wert. Es hat diesen hohen kulturellen Wert. Und ein Tipp noch so, du wirst Ziel latschen an, weil du musst verdammt viel barfuß laufen, weil natürlich auf all die Tempelareale gehst du nur barfuß rauf. Du hast Knie bedeckt, du hast die Schultern bedeckt, aus Respekt, Punkt. Keine Diskussion, ja. Ist so. Also auch nicht irgendwie was Enges anziehen.
Nicht mit Hotpants, mit kurzen Hosen. Genau.
Ja. Einfach don't do it. Sie werden es vielleicht nicht sagen, so, weil es freundliche Menschen sind. Mhm. Mach es nicht, Punkt. Was du machst, ist viel barfuß laufen, es ist brütend heiß. Also herzlichen Glückwunsch, du wirst eine dicke Hornhaut haben danach. Ja. Und du wirst wie so ein Esel im Schatten langlaufen. Du läufst wirklich so auf Schattenebene. Wenn da irgendwo so ein Schatten ist, alle balancieren wie auf so einem Seil.
Lass mich da sofort hin.
Es ist so. Ja. Ich kann zu Bagan nur sagen, du kannst da auch von Mandalay zum Beispiel mit dem Boot hinfahren, ein, zwei Tage. Du kannst auch länger fahren, über Nacht. Du kannst natürlich über diesen Fluss fahren. Ich glaube, du kannst sogar mit dem Boot ganz runter bis nach Yangon fahren. Du kannst ganz tolle Flusskreuzfahrten da machen. Also in Myanmar, du kannst es vor allen Dingen halt von Bagan und nach Bagan hin machen. Mhm. Und Bagan, wie gesagt, ich weiß nicht, wenn dir noch was einfällt, stell Fragen. Ich habe einfach nur 13 verschiedene Tempel gerade im Kopf. Ich stelle davon ein paar ins Netz. Es ist wirklich ein überragender Ort, der sehr viel bedeutet, für den man, hätte ich jetzt so, ich sag mal so, hätte ich so 3 Wochen noch auf Erden und ich wäre da noch nicht gewesen, hätte ich gesagt, da soll ich vielleicht noch mal hin.
Wow. Ja, okay. Wirklich, du warst schon in Angkor Wat, davon warst du ja auch geflasht. Also
ja.
Das Angkor Wat ist ja für mich auch so eins so der 3-4 Dinge auf diesem Planeten, wo ich sage, da, wenn man das einmal im Leben schafft, muss man da mal hin, weil es so toll ist.
Ja.
Aber das klingt halt auch so, das klingt auf demselben Level und es klingt halt jetzt, wahrscheinlich geht es Bagan und da ist es auf dem Weg schon, das ist jetzt im Vergleich zu 2003, ist das Hauptmonument von Myanmar, also
das ist Tourismus. Erschlossen.
Das ist erschlossen. Komplett erschlossen. Also,
ja. Aber du kannst doch noch, wenn ich kurz sage, das ist erschlossen. Aber es gibt dann da zum Beispiel, da gibt es auch wieder die Dinge. Also du kannst da immer noch für 3,50 essen. Mhm. Du kannst da immer noch billig und gut essen. Ja. Du kannst aber auch teuer essen. Du kannst auch zum Beispiel eine Ballonfahrt da machen. Viele Leute machen die Ballonfahrt da in Bagan.
Das ist auch wieder so Instagrammable, ne?
Genau. Ja. Und das ist auch toll. Ne? Ja. Also ein Kollege von mir hat die auch gemacht. Aber letztlich, ich glaube, wenn du auf einen dieser Tempel kletterst abends, also natürlich nur, wenn du darfst, auf die Dinge, auf die du drauf darfst und dir den Sonnenuntergang lang, dann siehst du die ganzen Ballons, hast vielleicht noch fast ein schöneres Bild. Du musst das nicht tun, weil die Ballonfahrt zum Beispiel ist teuer. Die kostet mehrere hundert Dollar dann, weil es halt Touri-Preis ist. Das ist übrigens das, was wir für 2-3 Wochen halt irgendwie Reise bezahlt haben. Ja. Ne? Du einfach so, auf dem Level spielt sich das jetzt ab, weil es einfach im Tourismus ankommt. Du musst es nicht tun. Du bist eh da. Du fährst mit dem Fahrrad da durch. Du kannst anhalten, wo du willst. Du kannst abends essen, wo du willst. Es gibt mehrere kleine Ortschaften. Du kannst da trotzdem eine gute Zeit haben. Ja. Wir fahren jetzt mal weiter, um ein bisschen zu Potte zu kommen. Richtung Yangon. Und
da will ich ja hin am Ende.
Genau, da möchtest du am Ende hin. Ich möchte dir aber noch 2 kleine Anekdoten das dauert nicht so lange, aus dem Auto, wir haben ja Zeit, aus dem Auto erzählen. Erstmal eine, um auch zu zeigen, wo man da so ist. Ich nenne es immer die Spionengeschichte.
Die Spionengeschichte?
Jetzt warst du mich an. Ja, das ist so ein bisschen.
Ist das jetzt so ganz hoch aufgebaut? Und
nein.
Wird das spannend?
Wir sitzen in einem, wir haben Tausende oder Hunderte, naja, einige der Stops gemacht, wo wir mittags gegessen haben in Orten, von denen ich nicht mehr weiß, dass es sie gab oder ob da jemals jemand wie ich war. So. Und in einem setzten sich auch immer 2 Leute zu uns, zu Ko So Win, meinem Kollegen und mir, und fangen an mit uns zu reden und sprachen auf einmal in sehr, sehr gutem Englisch auf einmal. So, ja, schön, dass ihr hier seid.
Immer verdächtig.
Genau. Ist schön, dass ihr hier seid. Toll, dass ihr hier seid. Findet ihr nicht auch so systemkritische Medien wie den Spiegel und die Süddeutsche Zeitung gut?
Wow.
Und wir so.
Du sitzt mitten in der Pampa und auf einmal kommen zwei Typen, sprechen perfektes Englisch und fragen in der Süddeutschen Zeitung.
You like Spiegel?
Deshalb bin ich da nicht reingekommen, wegen den Typen.
So sieht's aus. Und dann dachte ich so, die sehen aber gepflegt aus. Und dann hörten wir uns das so ein bisschen an und dachten so, naja, schalteten aber noch nicht so schnell, weil auch wieder 48 Grad waren oder so. Und waren auch sehr entrückt dadurch, dass alles so gut lief. Und dann meine Kurs so, bin auf einmal so, wir gehen jetzt. Und wir so, wie? Wir haben nur noch gar nicht, wir gehen jetzt. Und dann sind wir aufgestanden und rausgegangen. Und dann hat er uns im Auto nochmal kurz erklärt, wer das wahrscheinlich war, nämlich Leute von der Regierung.
Aber die haben euch gehen lassen. Wie war die Situation?
Das war cool. Die waren auch sehr nett. Das war jetzt keine bedrohliche Situation, das war eine komische Situation. Ich weiß nicht genau, was die wollten.
Okay.
Vielleicht wollen die uns nur aushorchen oder was auch immer.
Ja.
Wir saßen 2 Minuten später im Auto. Er hat uns nur erklärt, was er glaubt, was es war. Halt eben Leute von der Regierung, die irgendwie irgendwas wissen wollten, mal checken wollten, wie wir so drauf sind und so. Wegen regierungskritische Medien, was ja schon, das ist in dem Land, das ist die absurdeste Frage, die da gestellt werden kann. Ne? Also ist nichts bereitet dich darauf vor. Und dann sind wir so weitergefahren auf unseren weichen Sitzen. Im Auto, ich guckte so raus, wie diese Welt wieder an mir so vorbeiflog, so Reisfelder, ab und zu mal so Militärwagen und so. Und dann dachte ich so, das ruckelt ja ganz schön leise und nett, aber die Realität gibt, da gibt es dann auch noch eine andere. Und das muss man halt auch wissen. So. Die andere Geschichte ist eine, die auch in diesem Auto spielt.
Auch in den weichen Sitzen, du droppst das sehr oft.
Ja,
hast du irgendwie, hast du einen harten Fahrradsessel oder?
Nee, ich habe keinen Fahrradsessel. Okay. Nee,
deshalb ist er immer so entspannt
und denken kann, fahre ich im Stehen. Ja, nee. Das war tatsächlich so, wir haben irgendwann festgestellt, das war natürlich früher auf dieser Reise, der junge Herr, Kurs Sowin, hat ein Autoradio. Und das Autoradio hat einen Kassettenspieler. Und ich hatte einen Kassettenadapter für mein, Achtung, Minidisc-Gerät. War damals halt der Shit. So. Jetzt muss man dazu sagen, dieses Land war wirklich sehr lange isoliert und der Kollege, ich schwöre dir bei Gott, der Typ hat noch nie in seinem Leben das gehört, was er dann mit uns führen musste, 2 Wochen lang.
Oh Gott, hast du dem,
alles
Heavy gegeben. Metal und alles mögliche
Michael, wir haben, erstens, er hat immer gelacht und er wollte es. Nein, das war wirklich
das, das war Höflichkeit. Weißt du noch den ersten Song, den du ihm vorgespielt hast?
Nein, ich weiß aber, was wir ihm alles, ich weiß nicht den ersten, ich weiß nur, dass wir haben ihm alles gegeben. Wir haben ihm Slayer gegeben, also härtesten Metal, wir haben ihm DJ Shadow gegeben oder halt Elektronik-Kram, also irgendwie so, wir haben ihm Hip-Hop gegeben, wir haben ihm Deutsch-Pop gegeben wie Blumfeld, wir haben ihm Einstürzende Neubauten vorgespielt, wir haben ihm Johnny Cash vorgespielt, wir haben ihm Snap vorgespielt, wir haben ihm alles vorgespielt und es war so super, es war abgefahren. Es ist ein Land, in dem du, und das habe ich manchmal mitgekriegt, damals war die Musik, das ist bestimmt kein Fachbegriff, zweidimensional sozusagen war. Das heißt, die Leute waren auf einem ganz anderen Level, die haben Musik oft nicht mal aufgenommen. Ich rede jetzt nicht vom Urvolk oder so, aber die haben einfach mit aufgenommener Musik waren die nicht annähernd da, wo wir waren. Das heißt, wenn da einer irgendwie so bum, bum, bum auf eine Trommel raufkommt, dann hat der andere auch irgendwie irgendwas so ja, ja, ja gesungen im selben Rhythmus. Das heißt, da haben sich manchmal Rhythmus und Melodie gar nicht ergänzt. Auf dem Level waren die. Und dann habe ich den wirklich den
Slayer vorgespielt.
Du weißt, ich habe einen musikjournalistischen Hintergrund. Das heißt, ich habe den wirklich den Shit vorgespielt, der gerade in war und halt Oldschool und sonst was. Und es war ein Traum. Es war so schön, weil du gesehen hast, er hat mich zum Beispiel, ich habe ihm Radiohead vorgespielt. Radiohead. Super tolle Band, finde ich ganz toll. Der guckte uns nur an und meinte so nach ein paar Minuten dann so, sag mal, warum sind die eigentlich alle so traurig? Dann meine ich so, wieso?
Gute Frage.
Meinte er so, ja, die klingen so traurig, ihr habt doch alles, was ihr wollt. Ihr seid frei, ihr seid gesund, du kannst hierher kommen, ihr habt Geld. Warum sind die so traurig? Wow. Kann man einfach mal so stehen lassen.
Wow.
Dann spiel ich ihm Johnny Cash vor und Elvis und er freut sich wie ein Schneekönig. Er sagt, das verstehe ich, das finde ich toll. Folkmusik, Gitarre, Gesang. Johnny Cash, die Akustikplatten, ne? Muss man jetzt nicht zu nerdig werden. Ich fand er total toll. Snap, abgegangen wie Schmitz Katze.
Ja, spannend.
Rhythm is a Dancer, total durchgedreht. Elektronik fand er, Hip-Hop fand er super.
Hm.
Metal fand er aber nur bizarr. Da hat er an seinem Radio gerät, weil er dachte, er ist kaputt. Ja. Er dachte die ganze Zeit, das Radio ist kaputt, aber es war halt ernst gemeint. Und es war ein Traum. Es war für mich natürlich, ich werde es nicht so weit ausholen, aber es war wirklich ein Traum, das zu beobachten und auch eine Perspektive auf das, was du da konsumierst, wie tief du auch in deiner Welt drin bist. Dieses Lamentieren, das wir haben, oh Gott, der Bus kommt zu spät, ich muss nochmal meine Lieblingsplatte hören, weil ich in einem sicheren Land mit dem Bus 2 Minuten zu spät zu meiner sicheren Arbeitsstelle komme. Dieser ganze Quatsch, über den wir uns aufregen. Vom Typen, der 350 Euro dafür kriegt, dass er mit uns im Land 2 Wochen im Kreis fährt und trotzdem mehr als gut, der ist trotzdem der Gewinner in dem Land in dem Moment. Es ist alles, es ist zu viel, aber darum ist man unterwegs. Darum macht man das. Man lernt sehr viel über sich selbst. Wir haben ihm auch ein paar Sachen dagelassen. Ich hatte das meiste halt nur auf Minidisc. Das ging halt nicht. Aber das war wirklich abgefahren. Weder die Anlage, das Auto, noch dieser Mensch haben jemals das gehört, was er da gehört hat. Und es war, ich war sehr froh um die Urteile.
Vielleicht ist er jetzt DJ, Jochen.
Kann sein, ja. Jetzt sind wir endlich
Sind wir jetzt endlich mal da, wo ich von Anfang an hin wollte?
Wir sind in Yangon. So. Und wolltest du was fragen?
Ich wollte was fragen. Ja. Ich habe von Yangon oder Rangoon hat diese Bilder im Kopf. Es ist ja auch eine alte Stadt.
Ja.
Und auch so ein bisschen eine Kolonialstadt.
Ja. Ja, stimmt, da waren die Briten waren auch
die,
mal da.
Die Briten waren da. Ja. Also die haben da auch, also ich habe Bilder im Kopf oder auch schon Bilder gesehen, wo du halt wirklich so viktorianische Viertel hast oder Straßenzüge hast, die da stehen. Und das halt kombiniert mit diesem Asia-Style, was ich ja immer ganz spannend finde. Das ist das, was ich im Kopf habe.
Ja.
Und was mich ja fasziniert hat und was ich nie sehen durfte, weil er mich nicht reingelassen hat.
Ja, es ist, ich habe vor allem verwittert im Kopf. Also durch die Hitze und die Feuchtigkeit, die natürlich da ist und natürlich der Mangel an Mitteln war es einfach es war tatsächlich eine Art Altstadt, die sich aufgetan hat, die sehr verwittert war und natürlich auch schön dadurch war, aber halt auch alles ein bisschen feucht.
Morbider Charme.
Genau, Abgase, heiß und so und sonst was und viele Menschen und so. Aber halt irgendwie, ich habe es auch wieder als sehr, sehr, sehr angenehm erlebt. Wir haben da auch sehr tief in der Innenstadt gewohnt, irgendwie mitten im Leben. Hat uns irgendwie gut getan, war ein schöner Ort, viel draußen in den Garküchen abends draus gesessen, rumgelaufen, die Hitze, nach, du kennst diese Südostasien-Hitze, ne?
Ja,
überall ein Mofa, noch der Sound, ich höre den Sound jetzt gerade im Ohr sozusagen.
Und diese Garküchen, die dann diese kleinen Neolampen da haben, dass wir sehen, wie sie, das ist alles dunkel, es ist ja in den Städten, ist es ja schon auch, wenn man jetzt nicht, gut, in Bangkok ist auch hell, aber in vielen von diesen asiatischen Städten, da hast du ja so einen richtig schwarzen Himmel, hast oben ein bisschen Sterne, die sind nicht so hell beleuchtet, du hast nicht immer so eine Luftverschmutzung und dann hast du diese Garküche und mit diesen, was wir eigentlich so in Deutschland fast als ungemütlich empfinden, haben die natürlich einfach weil sie günstig sind, weil sie hell machen und das mit diesen Mopeds und dann kommt mal so ein Feuer hoch aus dem Köcher und da wird irgendwie ein Stück Gemüse durch den Wok geworfen, da kommen wir immer so ganz tolle Abende und dann trinkst du ein kühles Bier und sitzt auf so einem Plastikhocker und guckst Leute und lernst Leute kennen.
Ist schön, ja.
Das ist also schön.
Das Leben ist halt draußen.
Ne? Ja.
Und das ist so, hier schließen sich die Leute ein, was auch alles cool ist, so ich bin ja dabei. Aber setz dich hier mal draußen hin und koch was, ne?
Mhm.
Wie dem auch sei, also das ist toll, das allgemeine Stadtleben, das habe ich sehr genossen. Eine Sache, um die du nicht drumherum kommst und auch nicht drumherum kommen solltest, ist einfach eine der Pagoden in diesem Land, eine der heiligsten Stätten des Buddhismus und auch heiligste Stätte in diesem Land. Myanmar ist die, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Shwedagon Paya. Shwedagon Paya, also die Shwedagon Pagode sozusagen, oder ich nenne es lieber mal Paya, thront ungefähr 100 Meter hoch, das Ding, aber auch noch weiter über der Stadt, da hast du eh schon so eine kleine Anhöhe. Und es ist einfach, Stichwort Gold, einfach eine Riesenpagode, vergoldet, mit vielen kleinen Unterkapiteln auch drumherum, die du erstmal nicht siehst, weil du einfach von diesem Hauptgebäude halt oder Hauptgebilde halt absolut erschlagen wirst. Es ist prachtvoll, wunderschön. Es ist natürlich das Ziel in dieser Stadt. Das heißt, ich glaube, es ist von 4 bis 22 Uhr geöffnet oder so, morgens leerer. Das heißt, wenn du schlau bist oder noch im Jetlag oder so, geh morgens hin, hast du ein bisschen Ruhe, da hast du auch noch den Sonnenaufgang und so. Das ist viel wert. Abends ist natürlich auch toll, weil du es dann im Hellen siehst, der Sonnenuntergang ist und dann nochmal als abends beleuchtet wird. Also eine sehr wichtige heilige Stätte. Ich erinnere mich immer noch an den, also der Boden war aus Marmor, aus weißem Marmor, vieles andere da auch. Also unglaublich reich und wertvoll alles. Und zum Glück war der Boden aus Marmor, aber trotzdem brütend heiß in der Hitze. Also diese Hitze an meinen Füßen werde ich nie vergessen. Ich glaube, ich weiß nicht, was mit meinen Füßen passiert ist dann auf Dauer. Aber mussten ja auch andere Leute durch. Also ich sage jetzt mal so Hausnummern, rund 60 Tonnen Gold sind da inzwischen verarbeitet und rangeklebt. 60 Tonnen Gold. Und über 5000 Diamanten, Rubine und Saphire sind da eingebaut.
Abgefahren.
Das ist so viel. Das ist so üppig und absurd viel und aber auch schön und also die religiöse, ich will nicht Überhöhung, aber wie hoch das da alles in der Bedeutung auch steht und so. Also Shwedagon Paya musst du hin. Punkt. So. Und dich dann aber auch ruhig gleiten, wieder reinlassen in die Stadt und diesen klassischen südostasiatischen, ich meine das im positiven Sinne, Wahnsinn oder so, halt das, was du gerade beschrieben hast. Und wenn du jetzt zum Beispiel den Zirkel, so den ich jetzt gerade in Windrichtung, Leute, verzeiht, völlig schlecht beschrieben habe. Also halt mit Indian Lake, mit Mandalay, vielleicht schaffst du es dann noch, wenn du jetzt, ich weiß nicht, die Verkehrsmittel würden es jetzt wahrscheinlich eher zulassen,
Also das, was ich jetzt gehört habe, sind diese, also da verdient Myanmar jetzt ja auch Geld mit, dass halt diese touristischen Gebiete, also Bagan und Mandalay oder der Lake, die sind mittlerweile super erschlossen. Ja. Also die Infrastruktur, also wenn man da keinen, also die Bussysteme sind in Asien eh großartig. Es gibt da noch Minibusse oder halt Fahrer oder im schlechtesten Falle fliegt ihr. Und also ich glaube, das ist mittlerweile alles gut verbunden, das, was ich gehört habe. Und es gibt überall Hotels, es gibt überall Netz. Also man kann sich auch Airbnb dort mieten. Also das Myanmar ist schon in 2019, aber natürlich noch ganz anders wie jetzt andere Regionen, andere Urlaubsregionen.
Ja. Kann man ungefähr so zusammenfassen, ja. Also es ist, auch was Geld angeht oder so, es ist auch so, dass du halt, wie gesagt, du wirst viel handeln, du wirst aber, wenn du es drauf anlegst, mit rund $50 am Tag so irgendwie auskommen, wenn du wirklich wie die Locals isst oder wenn du billig wohnst, wenn du irgendwie...
In den Gästehäusern von den Leuten.
Genau, in Gästehäusern wohnst oder wenn du halt irgendwie öffentliche Verkehrsmittel von denen nutzt und so. Also alles ist möglich, diese Station halt, Mandalay, Indi Lake, Bagan, Yangon mit ein paar Zwischenstopps ist möglich in 2 Wochen. Wenn du es langsamer machst, sparst du auch Geld. Wie gesagt, 50 Euro ist möglich am Tag. Du kannst aber auch über 150 ausgeben, wenn es dir richtig gut gehen lässt, ist beides möglich. Kreditkarten kommst du weit, kriegst Kohle in den Städten, hab ein paar Euros vielleicht noch auf Tasche oder so, wobei das ist jetzt nicht mehr so wie damals, aber du kommst irgendwie klar. Bier kostet manchmal, großes Bier 0,5, 0,6 kosten Euro oder so. Also und Alkohol ist ja immer schon relativ teuer in Südostasien. Das heißt, wenn du es wirklich darauf anlegst, kannst du noch relativ billig leben. Wetter, sei noch gesagt, ist ähnlich wie in Thailand, also Hochsaison, so Dezember bis Februar, also sagen wir November bis März, ist es trockener, sonst ist es halt irgendwie mit nasser. Lasst euch von der Regenzeit nicht komplett abhalten, in Land zu fahren, das ist Blödsinn. Man kann trotzdem da relativ gut klarkommen.
Und es verschiebt sich ja eh alles so ein bisschen. Es ist eh immer relativ, ob es jetzt wirklich klassische Trocken- oder Regenzeit ist. Also da wirklich nicht von abhalten lassen. Und der Vorteil ist immer, wenn da steht Regenzeit, also zumindest im Kalender oder in einem Buch oder im Netz, dann heißt es nicht, dass es wirklich die ganze Zeit regnet. Und meistens sind halt auch weniger Leute da. Weil natürlich viele sagen, sie wollen denn alles immer perfekt haben und bloß keinen Tropfen Regen. Und wenn in gerade in Thailand oder Myanmar oder in Kambodscha, wenn da Regenzeit ist, ich war da auch schon und in der Ecke, da war Regenzeit, ich hatte 2 Wochen perfektes Wetter und wenn es mal geregnet hat, hat es 1-2 Stunden geregnet. Ja. Das ist so ein Glücksspiel und es ist ja, das Gute ist, es ist nicht kalt. Nee, das, es ist warmer Regen. Das, die Tropfen sind manchmal so groß wie euer Kopf. Das ist auch ein lustiges Gefühl. Und man kann auf so einer Reise, wenn es mal 1-2 Stunden regnet, kann man ein bisschen chillen, mal ein Buch lesen. Und es gibt ja auch, keine Ahnung, auch in den asiatischen Städten überall Museen und Sachen und spannende Sachen, die man machen kann. Man kann auch mal in die was ich gern mache in so Ländern, in die Kaufhäuser rein. Ne, da gibt's ja auch dann so Shopping-Malls, die manchmal dann so ganz speziell sind, auf die Leute abgestimmt sind. Also man kann bei Regen da ja auch was machen.
Ja, kalt wird ja eigentlich nur in den Bussen, wenn sie manchmal Klimaanlagen entdecken und glauben, sie müssen ja so einen auf Kühlschrank machen, was du auch, genauso wie sie da natürlich auch immer brüllend laut irgendwelche Actionfilme abspielen. Also das ist ja wirklich, also wenn du mal wirklich wissen willst, wie es im Kühlschrank zu leben, in dem Krieg ist, dann fahr Bus irgendwie in solchen Ländern, weil du hast -10 Grad im Bus und hörst permanent nur irgendwie Terminator 12, irgendwie in russischer Übersetzung, wo auf 38.000 Dezibel, also unfassbar. Das ziehen die einfach durch. Ja. Finde ich inzwischen aber auch gut.
Das habe ich das schon mal erzählt, als ich in Malaysia war und dachte irgendwie, warum haben die Kinder alle Skianzüge an? Es sind 35 Grad, es ist tropisch. Du fährst in die Cameron Highlands rein und du bist in Kuala Lumpur an so einem Busbahnhof und denkst so morgens, wieso haben die Kinder Skianzüge an? Und dann sitzt du 1/2 Stunde in diesem Bus, in deinen kurzen Hosen oder in deinen 3/4 Hosen oder was auch immer man da anhatte und frierst dir einen ab, weil du halt nur ein T-Shirt und eine kurze Hose an hast und es sind 14 Grad. Du bist wie so in einem Mietlocker.
Da hast du endlich dein Lokriert, nämlich Socken und Sandalen. Ne?
Und seitdem trägt das die halbe Welt.
Es ist so. Sonst alles gut, achtet auf Malaria, müsst aber nur euch vor Mückenstichen schützen, da kann ja nichts passieren, also schlau anziehen, auftragen.
Tropeninstitut vorher checken, sowas.
Genau, impfmäßig einmal durchchecken, gesunder Menschenverstand immer dabei haben. Ich glaube, das ist dann irgendwie das Wichtigste. Wenn einer euch irgendwie sagt, der schenkt euch einen goldenen Mercedes, wenn ihr mit um die Ecke kommt, würde ich es eher lassen.
Wobei.
Sei es unserer Fahrer. Ja. Nein, aber sonst manche Teile immer noch unzugänglich wegen der Konflikte, informiert euch ja, das ist ein Land, in dem noch viel passiert. Muss man alles gut, aber macht einfach die Augen auf und seid einfach Menschen, die im Jetzt leben. Klar, rennt er jetzt auch nicht permanent querfeldein, nicht jetzt, weil es überall Landminen gibt oder vielleicht gibt es sowas mal, beziehungsweise es gibt Schlangen und so. Da, wie gesagt, ihr müsst jetzt bitte kein Horrorszenario für Augen haben, aber einfach gesunder Menschenverstand.
Genau.
Also irgendwie, und vor allen Dingen geht offen da rein, genießt es. Und ich kann nur sagen, wir sind dann irgendwie in Yangon, sind wir dann an dem Abend noch essen gewesen mit unserem Fahrer und haben ihn dann verabschiedet zum Tag. Tatsächlich sind wir zum Flughafen und zurück irgendwie aus irgendeinem Grund mit dem Taxi noch gefahren. Ich glaube, weil wir einen Tag weniger gebucht hatten.
Okay.
Das war ganz schrecklich ohne ihn. Haben ihm dann halt noch so ein paar Sachen, so ein paar Shirts geschenkt.
Wo hast du ihn vermisst?
Das war eine schöne Zeit. Also ja. Ich glaube, dass wir haben uns natürlich jetzt nicht tiefgehend unterhalten können aufgrund der Sprachbarriere, aber ich glaube, das klingt jetzt so abgenutzt, aber durch Musik ist schon viel passiert. Er hat auch was von sich eingelegt. Seine Mucke, die er da hört, und das war echt abgefahren. So, es war vor allen Dingen, es war positiv und lebensbejahend. Da wurde Kultur gemacht, damit Leute irgendwie was haben, damit sie aus der Realität flüchten, beziehungsweise was Schönes haben, das sie eint. Und dann kommt so ein verzogener Mittelstands-Hippie-Spasti wie ich
du,
da an.
Ne?
Ja. Also so ein Spacken irgendwie. Dann kommt so ein Spasti, lassen wir da weg. Ne?
Ja.
Und dann kommt da irgendwie so ein verzogener oder beziehungsweise sehr gepimpter Mittelstandsmensch wie ich an und bringt da seine Systemkritik mit an einem System, das man weiter kritisieren muss. Wir leben hier nicht in der perfekten Welt, aber wir haben keine existenziellen Nöte in dem Moment gehabt. Und er fragte mich einfach nur zurecht dann so, warum sind die eigentlich alle so traurig? Ich bin glücklich nach Hause gefahren und bin froh, dass ich das erleben durfte und kann nur jedem raten, auch wenn es inzwischen wahrscheinlich nicht mehr ganz so unbedarft ist. Es ist immer noch ein spannendes Land und es ist ein schönes Land. Wenn ihr offen da reingeht, mit den richtigen Leuten arbeitet, sprecht und ihnen Geld gibt, dann bringt es den Leuten, meiner Ansicht nach, es bleibt jedem selbst vorenthalten, bringt es dem Land, glaube ich, sehr viel und euch, glaube ich, auch sehr viel.
Und wenn ihr einen Typen seht, der in einem Auto mit weichen Sitzen durch die Gegend fährt und Rhythm is a Dancer von Snap hört, dann sagt einen schönen Gruß von Jochen Schliemann. Jochen, vielen Dank für die Einblicke in das Land. Ich wollte mal sagen, dass ich nicht rein durfte.
Ja, wollte ich auch mal sagen.
Jetzt natürlich noch mehr Lust habe. Danke für die Ausführungen, für die Geschichten,
ja, gerne.
Was du erlebt hast.
Wollen wir noch mal kurz sagen, wann man noch viel mehr von uns hören kann, nämlich auf Tour.
Du ballerst jetzt noch schön raus.
Ja, Tour. Ich muss mal kurz, hast du die Tourdaten gerade da, Michael?
Nee,
du hast sie nicht? Doch, warte, ich habe sie gleich hier, warte, gib mir eine Sekunde. Wir kommen nämlich auf Tour und unser Tourveranstalter meinte so, vielleicht können wir den Leuten, also ich hole jetzt nicht lange aus, aber wir werden da einfach, er meinte, wir sollen den Leuten mal so sagen, was wir machen. Wir werden einfach Spaß mit euch haben, zwei Wochen lang.
Zwei Wochen. Wenn ihr bucht, seid ihr zwei Wochen bei uns an der
Bank. Zeigen unmögliche Fotos von uns, von unseren Anfängen unserer Reisen, aber werden auch erklären, warum es so schlau ist, irgendwie wegzufahren. Und können auch gerne mit euch diskutieren und Fragen beantworten und Ziele beackern, die ihr noch nicht kennt oder wir noch nicht kennen. Wir haben das einmal schon gemacht und es war wirklich ein schöner Abend. Und man kann nur empfehlen, da vorbeizukommen. Wir würden uns auf jeden Fall sehr freuen, euch auch mal zu sehen.
Jetzt hast du die Daten?
Ja, ich habe die Daten. Wir spielen am 10.11. in Köln, also einen Tag vorm 11.11. Wir spielen am 25.11. in Frankfurt, am 26.11. in München, am 27.11. in Berlin, am 28.11. in Hamburg und am 3.12. spielen wir in Dortmund.
Das sind auch schöne Geburtstagsgeschenke. Ne? Kann man zusammen Zeit verbringen. Muss nichts reden, weil die zwei Typen auf der Bühne reden und die zeigen Bilder und die sind bestimmt hässlicher als ihr und alles ist gut. Nein, wir freuen uns auf die Abende und ich glaube, das wird auch ganz nett und genau, das wird alles im Jahr 2019 sein. Wenn ihr es jetzt im Jahr 2020 hört, habt ihr es verpasst. Aber wenn es alles gut gelaufen ist, gehen wir dann wieder auf Tour und labern euch voll. Vielen Dank fürs Zuhören, für euer Interesse. Empfehlt uns gerne weiter. Folgt uns bei Spotify, Deezer. Abonniert uns bei iTunes. Empfehlt uns an eure Freunde weiter. Ihr könnt auch mal eine E-Mail schicken oder eine Nachricht. Genau, wir sind Reisen, Reisen, der Podcast. Und der Mann, der über Myanmar erzählt hat, war Jochen Schliemann, ich danke dir.
Und der Mann, der nicht reingekommen ist, heißt Michael Dietz. Dafür danke ich dir auch. Und wir wünschen euch jetzt einen schönen Tag, wo immer ihr seid. Passt auf euch auf und gute Reise.
Adieu.
Auf Wiedersehen.
Reisen, Reisen. Der Podcast mit Jochen Schliemann und Michael Dietz.